kommen wir zum Programm. Wir haben ja heute sozusagen eine ganze Reihe von Vorträgen, die ein wenig ins Detail gehen auch und allgemeine Sachverhalte aber an Fällen deutlich machen wollen. Und Frau Professorin Katja Kanzler beginnt heute Morgen. Sie ist, ich stelle sie kurz vor, sie ist seit 2010 Professorin für die Literatur Nordamerikas an der TU Dresden. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind unter anderem Narration, Narrativität und Textualität in unterschiedlichen Medien, soziale Differenzkategorien wie Race, Class und Gender, interdisziplinäre Ansätze in der Literaturwissenschaft und selbstverständlich das Thema, über das sie heute Morgen sprechen wird, also unter anderem das Verhältnis von Poetik und Politik in der Populärkultur, aber auch in der also die Populärkultur darüber hinaus interessiert sie auch. Und dass sie sich in den Weiten des Weltraums schon längere Zeit umgesehen hat und dort große Erfahrung hat, belegt das Computerlogbuch der Uni Leipzig, Sternzeit 1996. Jetzt können Sie alle mal googeln oder im O-Park in Leipzig nachgucken. Da zu der Zeit hat sie an ihrer Dissertation gearbeitet. Wir haben also heute Morgen eine sehr erfahrene Commanderin, die uns durch die Weiten des Weltraums führen wird. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag.
Vielen Dank, vielen Dank. So schön bin ich noch nie vorgestellt worden. Vielen Dank. Auch ich schließe mich an den herzlichen Dank und ein herzliches guten Morgen. Schön, dass Sie schon so früh hier dabei sind. Meinem Vortrag will ich Sie heute in ein bisschen andere Gefilde mitnehmen als die beiden Vorträge, die wir gestern Nachmittag gehört haben. Ich will Ihnen das politische Potenzial von zwei Dimensionen der Serialitätskultur verdeutlichen, die typischerweise von diesem laudatorischen Umgang mit dem Qualitätsfernsehen ausgenommen sind. Das ist zum einen die Science Fiction, die exemplarisch steht für diejenigen Gattungen, die gern als eskapistisch, nicht ernsthaft genug, trivial angesehen werden. Und zum anderen Serien, die nicht primär als serielle Fortsetzungserzählungen funktionieren, wie eigentlich die meisten Qualitätsserien, sondern als Episodendramen, deren inhärente Grenzen für komplexes Erzählen gern betont wird. Ich will also eine Lanze für solche Serien brechen, die selten als Qualitätsserien gepriesen werden, oftmals aber ein sehr breites Publikum haben, also die wirklich rezipiert werden, die wirklich zirkulieren in der Gesellschaft. Dabei soll es mir in meinem Vortrag heute weniger darum gehen, eine politische Deutung meines Materials zu entwickeln. Ich werde meine Lesart im Laufe des Vortrags immer wieder in Frage stellen und lade Sie auch eindrücklich ein, da mitzumachen dann in der Diskussion. Also es soll mir weniger um eine politische Deutung gehen, als darum zu zeigen, wie solche Serien Reflexionsprozesse über politische Fragen mobilisieren können, wie und wo sie Räume eröffnen für kritisches Nachdenken und kritische Diskussionen, wie sie sich also eignen als Plattformen, um das Hinterfragen zu üben, was ich für eine zentrale Praxis im politischen Diskurs halte. Diese Potenziale möchte ich am Beispiel einer Serie ausloten, die sich in besonderer Weise dafür eignet. Star Trek. Als Kulturphänomen mit einer umfangreichen und äußerst vitalen Fankultur illustriert Star Trek eindrücklich, wie Popkultur ihr Publikum aktivieren kann, und zwar auch politisch aktivieren kann. Wie sie Diskussionen mobilisiert, die am Objekt einer fiktionalen Welt zutiefst politische Fragen thematisieren. Popkultur, und das ist ein zentraler Gedanke der Media Cultural Studies, in der ich arbeite, Popkultur gibt dabei nie singuläre und fixe Sichtweisen vor, die dem Publikum gleichsam eingepflanzt werden. Sie macht vielmehr Bedeutungsangebote, die durchaus umgrenzt und in sich strukturiert sind, dem Publikum aber Räume bieten für die aktive Auseinandersetzung und Aneignung der Bedeutungsangebote. Und die Vielstimmigkeit, auch die Kontroversen in der Star Trek-Fangemeinde machen deutlich, dass es diese Räume auch tatsächlich gibt. Star Trek vermag sein Publikum insbesondere deshalb so politisch zu aktivieren, weil die Erzählungen der Serie im Kern Utopien sind, die um Vorstellungen von der guten, der idealen Gesellschaft kreisen. Ein wichtiger Parameter, den die Serie dabei in all ihren Iterationen setzt, ist Vielfalt. Seit ihren Anfängen in den 1960er Jahren betonen ihre Entwürfe der guten Gesellschaft immer einen bejahenden Umgang mit sozialer und kultureller Vielfalt. Sie insistieren, dass nur eine Gesellschaft, die Vielfalt wertschätzt und integriert, eine gute Gesellschaft ist, und sie spielen durch, wie das aussehen kann. Die Antworten, die die Serie auf die Frage nach dem Umgang mit Vielfalt dabei im Laufe ihrer 5 Jahrzehnte gegeben hat, sind natürlich einem beträchtlichen Wandel unterworfen und jeweils gezeichnet von den Diskursen ihrer Zeit. In allen Iterationen Star Treks gehören sie aber zum Kern der utopischen Imagination der Serie. Als Science-Fiction-Serie ruft Star Trek diese Vielfalt nun nicht nur in ihren Darstellungen menschlicher Gemeinschaften auf, sondern auch in den zahlreichen außerirdischen oder anderweitig fantastischen Wesen und Communities, die sie erfindet. Diese lassen sich als Verfremdungen realgesellschaftlicher Zusammenhänge lesen, um ein von Darko Suvin geprägtes Gattungsverständnis zu bemühen. Für Darko Suvin ist die Science Fiction ein Genre des Cognitive Estrangement, also der rational plausibilisierten Verfremdung. Die außerirdischen und anderen imaginierten Wesen Star Treks, die Kulturen und Gesellschaftsstrukturen, die die Serie um sie entwirft, rufen also soziale und kulturelle Differenzen der Realwelt auf, und zwar in verfremdeter Weise, manchmal mit schon fast allegorischer Eindeutigkeit, also wir sehen genau, was da verfremdet werden soll. Manchmal geschieht das subtiler und komplexer. Aber was diese Verfremdung eben immer machen, ist eine Möglichkeit eines neuen, eines frischen Blicks zu eröffnen auf Themen, die vielleicht schon so stark durchdekliniert sind, dass niemand mehr was Neues dran sieht. Eine Science-Fiction-Serie wie Star Trek hat somit erweiterte Möglichkeiten, Vielfalt zu thematisieren und Vorstellungen von der guten Gesellschaft als vielfältiger Gesellschaft auszuprobieren. Was mich heute nun besonders interessieren soll, ist, wie diese Entwürfe von Vielfalt ein Punkt sind, an dem sich die Serie immer wieder mit sich selbst auseinandersetzt, an dem sie auf ihre früheren Bedeutungsentwürfe blickt und sie manchmal bestätigend, oft aber auch kritisch reflektiert und das Publikum so einlädt, das Gleiche zu tun. Gerade in dieser rekursiven Auseinandersetzung mit früheren Erzählmustern sehe ich ein ganz wichtiges politisches Potenzial der Serie, das ich heute ganz besonders herausarbeiten möchte. Diese Fähigkeit Star Treks, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat viel mit ihrer Serialität zu tun. Und das bringt mich zu meiner letzten konzeptionellen Vorüberlegung, bevor es dann richtig losgeht. Star Trek ist nun nicht nur eine Serie, sondern eine Art Hyperserie, die aus mehreren, wiederum seriell miteinander verknüpften Serien besteht, die über ihr Ursprungsmedium Fernsehen hinaus gewuchert sind in Kino, Printmedien, Internet. Und was ich Ihnen hier auf der Folie zeige, ist wirklich nur ein Bruchteil dieses gewucherten, hyperseriellen Geflechts. Star Trek ist auch deshalb eine Hyperserie, weil ihre Serialität so vielfältig ist und neben der typischen linearen Serialität innerhalb einzelner Serienerzählungen auch zahlreiche Spin-offs, Prequels und Reboots umfasst, die die Prämisse der Serie aufgreifen und weiterentwickeln. Die Erzählprinzipien innerhalb der einzelnen Star Trek-Serien sind jedoch primär episodisch, nicht ausschließlich, aber primär episodisch. Anders als serielle Fortsetzungserzählungen, wie beispielsweise The Wire, Breaking Bad, all die Serien, von denen gestern die Rede war, also anders als diese serielle Fortsetzungserzählung, deren Serialität Jason Mitel als Continuity with Gaps definiert hat, also Kontinuität mit Lücken, da spielt Kontinuität eine ganz wichtige Rolle. Anders als diese serielle Fortsetzungserzählung betont der episodische Pol des Serialitätsspektrums die Wiederholung mit einer Differenz, primär episodische Serien wiederholen bestimmte inhaltliche und formale Schemata, die sie auszeichnen, Plotmuster, Figurenkonstellationen und so weiter, um so Episode für Episode neue Erzählungen zu generieren, in denen sich Vertrautheit und Neuartigkeit die Waage halten. Umberto Eco hat das als Dialektik zwischen Wiederholung und Innovation beschrieben. Episodische Serien sind so in besonderem Maße gezwungen, sich immer wieder mit ihren eigenen Schemata, mit ihren eigenen Prämissen auseinanderzusetzen, um sie als Motor für die serielle Erzählproduktion anzuzapfen. Während alle Arten von Serien rekursiv sind, hat diese Rekursivität in der Episodenserie so doch eine besondere Qualität. In Star Trek, in der sich episodische Serialität mit anderen Serialitätsprinzipien, Spin-off, Reboot und so weiter, verknüpft, wird diese Rekursivität zudem besonders beweglich, in ihren Möglichkeiten zuvor gesetzte Prämissen zu variieren. Mit anderen Worten, es eröffnet der Serie mehr Möglichkeiten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Um diese Reflexionsprozesse nun zu beleuchten, will ich aus Star Treks umfangreicher Erzählwelt, und die Serie läuft seit 50 Jahren, also es ist wirklich eine sehr umfangreiche Erzählwelt, will ich aus dieser umfangreichen Erzählwelt eine Figur in den Blick nehmen, die diese komplexe Serialität besonders plastisch repräsentiert, nämlich die Figur des Khan, ein Gegenspieler der Protagonistencrew, ein Bösewicht also, den Star Trek bis jetzt dreimal aufgegriffen hat. Die Figur zieht sich quasi durch die gesamte 50-jährige Laufzeit der Hyperserie Star Trek. Und der jedes Mal ein kleines bisschen neu erfunden wurde. Einmal, das ist links oben, in einer Episode aus der ersten Staffel der Originalserie. Die Episode heißt Space Seed, auf Deutsch, aus welchen Gründen auch immer, der schlafende Tiger. Schließlich, das ist das Bild in der Mitte, ein zweites Mal im Film The Wrath of Khan, deutsch Der Zorn des Khan, Teil 2 der Kinofilmserie. Und schließlich, das ist das Bild ganz unten im Film Into Darkness, mittlerweile Teil 12 der Kinofilmserie, die in einer neu imaginierten Erzählwelt angesiedelt ist. Von dieser dreimal erzählten Figur will ich Ihnen also eine meine Lesart präsentieren, die danach fragt, wie Star Trek mit und um Khan über die gute Gesellschaft und über Vielfalt spricht und wie spätere Iterationen der Figur sich dabei mit früheren Bedeutungsentwürfen auseinandersetzen. Teil 1. Khan, der Verführer. Khans Erstentwicklung in der Episode Space Seed, der schlafende Tiger, machte ihn zu einem der interessantesten Bösewichte der Originalserie. Er wird eingeführt als Herrenmensch-Figur, als Figur, die den gerade mit dem nationalsozialistischen Deutschland assoziierten Diskurs vom Übermenschen auf verfremdete Weise reflektiert. Die Episode erreicht diese Verfremdung des Herrenmensch-Diskurses zum einen, indem sie Khan in einem anderen historischen Kontext verortet. Er und seine Crew werden als Überbleibsel des Dritten Weltkriegs vorgestellt, der laut fiktionaler Erzählung in den 1990er Jahren stattgefunden hat und als Eugenikkrieg in die Geschichtsbücher der Erzählwelt eingegangen ist. In diesem Krieg, so die Erzählung, entledigte sich die Menschheit eines Netzwerks von Diktatoren, die dank genetischer Perfektionierung an die Macht gelangt waren und ein brutales Regime gegen diejenigen geführt hatten, die dem von ihnen selbst verkörperten Ideal nicht entsprachen. Eine Gruppe solcher Übermenschen wird von der Crew der Enterprise nun zufällig gefunden. Sie befinden sich in einem künstlichen Schlaf und sind deshalb zum Zeitpunkt der Erzählung, 200 Jahre nach dem Eugenikkrieg, noch am Leben, quasi als Relikte der vorutopischen Vergangenheit der Erzählwelt. Neben dieser historischen Verfremdung besteht eine zweite Verfremdungsstrategie, die die Episode anwendet, in der physischen und kulturellen Gestaltung Khans. Wie Sie sehen, wird der Übermensch hier nicht als blond und blauäugig imaginiert. Khan Noonien Singh, so sein voller Name, wird vielmehr eine indische Herkunft gegeben, in recht allegorischen Spiel mit dem nationalsozialistischen Diskurs vom Ariertum. Dieser Kahn wird nun sowohl durch exotische, also nicht-europäische Kleidung, als auch durch eine sichtbar dunklere Hautfarbe als fremd markiert. Und diese dunklere Schminke ist etwas, was die Originalserie tatsächlich regelmäßig angewendet hat, um ihre Bösewichte zu markieren. Hinzu kommt der subtile, schwer verortbare Akzent, mit dem die Figur Englisch spricht, was insofern auffällig ist, als selbst die meisten Außerirdischen in Star Trek in lupenreinem Englisch parlieren. Und wie die zahlreich zirkulierenden Paratexte zur Serie deutlich machen, also Zeitschriftenartikel und solche Sachen, ist der Schauspieler, der Khan darstellt, mexikanischer Herkunft und verkörpert so noch ein weiteres Bild vom anderen, vom Fremden, das in der US-Kultur sehr präsent ist. Diese doppelte Verfremdung des Übermenschentums hat in meiner Lesart zwei wichtige Effekte. Einerseits macht sie klare Referenzen auf das nationalsozialistische Deutschland, auf dessen Gedankengut und Gewaltherrschaft die Science-Fiction-Figur einen frischen Blick ermöglicht. In diesem Zusammenhang repräsentiert Khan eine Vorstellung von der guten Gesellschaft, die dem Gesellschaftsbild, das die Protagonisten vertreten, diametral entgegensteht. Ein Gesellschaftsmodell, das eine Norm des Menschseins setzt und repressiv gegen all jene vorgeht, die diese Norm nicht erfüllen. Diese faschistische Version der Utopie wirkt wie eine Art Negativfolie für das Gesellschaftsbild, das die Helden der Serie verkörpern, auch wenn sie das aus heutiger Sicht mit nicht gerade überzeugender Konsequenz tun. Die Führungs- und Heldenfiguren der Serie sind, bis auf wenige Ausnahmen, alles weiße, männliche Menschen, aber zumindest als Ideal steht das Bild von der Vielfalt wertschätzenden Gesellschaft. Es steht zum Beispiel in der intergalaktischen Version der Vereinten Nationen, der United Federation of Planets, wie die Regierung in der Erzählwelt darstellt. Und also schon in ihrem Emblem sieht man, dass das eine verfremdete Version der Vereinten Nationen sein soll. Das Ideal steht auch ganz besonders in und um die Figur des Spock, dem einzigen Nichtmenschen unter den Hauptfiguren, der als Fremder zumindest einigermaßen integriert ist und aus seinem Kulturkreis eine Philosophie der Integration beisteuert, die sich die anderen Hauptfiguren und auch die Serienerzählung selbst zu eigen macht. Die Philosophie der Infinite Diversity in Infinite Combinations. Eine Philosophie, die um den Gedankenkreis, dass Vielfalt ein positives Gut ist, das Gemeinschaften lebendig und stark macht. Das faschistische Gesellschaftsideal, das Khan repräsentiert, konturiert also die anders gelagerte Vision von Gesellschaft, die die Serie vertritt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite der Verfremdungsstrategie hat die Assoziation faschistischen Gedankenguts mit der einzigen nicht weißen Hauptfigur der Episode aber auch den Effekt, dass solche Denktraditionen und Herrschaftsformen von europäisch aussehenden Menschen, mit denen sie eigentlich historisch verbunden sind, getrennt werden. Die reale Geschichte des repressiven Umgangs mit Vielfalt wird auf eine mehrfach als fremd markierte Figur ausgelagert und so auch von den weißen Hauptfiguren distanziert. Die Frage, inwiefern Khan den repressiven Umgang mit Vielfalt als entfernte fremde Praxis oder als Teil des eigenen repräsentiert, wird von der Episode sehr widersprüchlich beantwortet. Hier sind zwei Momente der Episode für mich besonders interessant. Einer betrifft eine Nebenhandlung, die davon erzählt, wie sich ein Crewmitglied der Enterprise, eine Historikerin, zu Khan hingezogen fühlt und ihm zunehmend verfällt. Die Geistes- und Sozialwissenschaftler haben kein besonders gutes Bild in der Serie. In einer recht explizit choreografierten Szene unterwirft Khan sie schlussendlich und bringt sie dazu, für ihn einen Sabotageakt zu begehen. Der Verführungstopos, der in dieser Nebenhandlung explizit gemacht wird, charakterisiert die Macht des Übermenschen. Sie wird als quasi erotische Verführungsmacht gezeichnet. als Macht eines individualisierten anderen, eine der Guten, eine aus den eigenen Reihen, so libidinös an sich zu binden, dass sie ihm hörig wird. Der Verführungstopos verortet das faschistische Gesellschaftsbild also klar im anderen und scheint gleichzeitig dessen Anziehungskraft zu normalisieren. Die nachdrücklich heteronormative Konstellation, in der Kahns Verführungsmacht dargestellt wird, scheint die Empfänglichkeit der Historikerin als natürlich und unausweichlich markieren zu wollen. Diese erotische Wirkung des Übermenschen spiegelt sich nun auch in den Reaktionen, die die Führungs- und Heldenfiguren der Enterprise auf ihn zeigen. Und das ist der zweite Moment der Episode, den ich ansprechen möchte. Auch Captain Kirk und seine Mannschaft sind offensichtlich fasziniert von Khan. Ja, sie hofieren ihn fast, obwohl er schon gewalttätig geworden ist. Ich möchte Ihnen eine kurze Szene aus der Episode zeigen, in der diese Anziehungskraft Khans direkt thematisiert wird. Und zwar von Spock, dem einzigen Nichtmenschen, der auch als einziger nicht libidinös auf den Übermenschen anspricht und sich schockiert zeigt, dass Khan seine Kameraden so begeistert. Ich möchte Sie bitten, in der Szene darauf zu achten, wie diese Konfrontation der Protagonisten mit ihrer Empfänglichkeit für Khan aufgelöst wird, wie die Spannung aufgelöst wird. So, und ich habe das natürlich nicht so schön hingekriegt wie die Kollegen gestern, also ich muss hier immer hin und her schalten.
Name? Khan, as we know him today. Name? Khan Noonien Singh.
From 1992 through 1996, absolute ruler of more than a quarter of your world. From Asia through the Middle East.
The last of the tyrants to be overthrown.
I must confess, gentlemen, I've always held a sneaking admiration for this one.
He was the best of the tyrants, and the most dangerous. They were Superman in a sense. Stronger, braver, certainly more ambitious, more daring.
Gentlemen, this romanticism about a ruthless dictator is...
But Spock, we humans have a streak of barbarism in us. Appalling, but there, nevertheless.
There were no massacres under his rule.
And as little freedom. No wars until he was attacked. Gentlemen.
Mr. Spock, you misunderstand us. We can be against him and admire him all at the same time.
Illogical.
Totally.
Die Szene, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, schließt insofern direkt an die erotische Prägung von Khans Anziehungskraft an, als der Captain diese Faszination für den Übermenschen als zutiefst menschliche, natürliche Reaktion beschreibt, als zwar irritierenden, dem menschlichen Wesen aber eigenen Reflex. Interessanterweise löst diese Erklärung jedoch weder Spocks Entsetzen noch die Spannung der Szene auf. Dafür gibt es noch den bezeichnenden und wirklich untypischen Moment des Kicherns, alle kichern, mit dem die menschlichen Protagonisten Spock und dessen Vorwurf, sie seien empfänglich für Khans Gedankengut, als lächerlich markieren. An dieser Stelle endet die Szene, sie endet tatsächlich. Der Spott des Kicherns wird wirklich als Gegenrede und Auflösung des Vorwurfs installiert. Die Episode Space Seed stilisiert Khan also einerseits zum Vertreter eines vielfaltfeindlichen Gesellschaftsmodells, das die Vielfalt bejahenden Parameter des Gesellschaftsideals, das die Serie vertritt, betonen hilft. Andererseits nimmt die Episode ihre Helden aber davon aus, sich mit ihrer eigenen Affinität für normative Vorstellungen des Menschseins, für robuste, gewaltorientierte Herrschaftsformen auseinanderzusetzen. Diese Affinität der Hauptfiguren, die mehr als augenfällig wird, wird als natürlich normalisiert und verharmlost. Und die Episode lädt ihr Publikum klar ein, sich mit dieser normalisierenden Erklärung zufrieden zu geben. Teil 2. Khan, der Wahnsinnige. Der Film The Wrath of Khan setzt knapp 20 Jahre nach dem Handlungszeitpunkt von Space Seed an. In der typischen Wiederkehr des Episodischen trifft die Crew der Enterprise erneut auf Khan. Wieder zufällig bringt sie eine Kette von Ereignissen zu dem Planeten, auf den sie Khan 20 Jahre zuvor ins Exil geschickt hatten. Dieser Planet, so erfahren die Enterprise-Crew und wir Zuschauerinnen, wurde kurz nach Khans Ankunft zum Schauplatz einer Umweltkatastrophe und veränderte sich in einen kaum bewohnbaren Wüstenplaneten. Die brutalen Herausforderungen des Überlebens und die schmerzhaften Verluste, die Khan in der Folge erleben musste, verbitterten und radikalisierten ihn. In der Handlung des Films geht es ihm nicht mehr darum, die Weltherrschaft wiederzuerlangen. Er will sich an Kirk, den er für sein Schicksal persönlich verantwortlich macht, rächen. Was unmittelbar deutlich wird, ist, dass der Film die Gefahr, die von Khan ausgeht, viel klarer markiert. Khan ist hier der Widersacher, der all seine übermenschliche Intelligenz und Körperkraft dafür einsetzt, den Captain zu töten. Rückblickend wird so die frühere Betonung von Khans Charme als naiv und verharmlosend reflektiert. Der Film forciert diesen kritischen Rückblick sowohl auf der Ebene seiner eigenen Erzählinstanz, die Khan merklich anders darstellt als die vorherige Episode, als auch auf der Ebene der Hauptfiguren, Kirks und anderer Crewmitglieder, die wiederholt auf ihren eigenen Umgang mit Khan 20 Jahre zuvor zurückblicken und die Fehler sehen, die sie gemacht haben. Khans Übermenschentum wird in dem Film nicht mehr mit erotischer Ausstrahlung verknüpft, sondern mit Grausamkeit und Vernichtung. Sein Auftritt in der Filmhandlung beginnt mit einer Folterszene und endet, Spoiler, mit dem Tod einer der Hauptfiguren, was also in einem Episodendrama ein außergewöhnliches Ereignis ist, weil Hauptfiguren dort eigentlich nie sterben, auch nicht älter werden. In dieser Neuzeichnung des Übermenschen Khan schleifen sich viele seiner vormaligen Markierungen als der andere, der Fremde ab. Der exotische Glamour seiner Kleidung ist verschwunden, vom Plot plausibilisiert. Auf einem unwirtlichen Wüstenplaneten gibt es andere Prioritäten in der Kleiderwahl. Aber auch seine Hautfarbe ist merklich heller geworden und unterscheidet sich nicht mehr von der der Hauptfiguren. Schließlich unterstreicht eine intertextuelle Referenz, die der Film bemüht, dass Khan nicht das andere, sondern das eigene repräsentiert. Der Film ruft immer wieder Herman Melvilles Roman Moby Dick auf, als Folie für den eigenen Plot. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass Moby Dick einer der Klassiker der US-amerikanischen Literatur ist. Kaum jemand hat es ganz gelesen, aber es ist trotzdem ein Klassiker. In diesem intertextuellen Aufruf wird Khan mit Captain Ahab verglichen, dem Protagonisten aus Melvilles Roman. Er darf ihn auch immer mal wieder zitieren. Protagonist aus Melvilles Roman, der in monomanischem Wahn davon besessen ist, den weißen Wal zu töten und dafür sein Schiff und seine gesamte Crew aufs Spiel setzt. In einer etablierten Lesart von Melvilles Roman steht Captain Ahab und seine zerstörerische Mission für eine Facette der amerikanischen Nation, ihr imperiales Auftreten, das zu Melvilles Zeiten Mitte des 19. Jahrhunderts besonders prägnant war. Khans übermenschliche Zerstörungswut werden im Film also deutlich an die eigenen Traditionslinien herangeholt. Die Distanz, die die vorherige Episode zu den Identitätsmarkern der Hauptfiguren aufgebaut hatte, wird reduziert. Das Böse, das Khan repräsentiert, ist nicht mehr so einfach das Böse der anderen. Was der Film aus der früheren Episode jedoch aufgreift und weiterentwickelt, ist die kontrastierende Gegenüberstellung der Gesellschaftsmodelle und der damit verbundenen Werte, für die Khan und die Helden der Serie jeweils stehen. Dabei fokussiert der Film eher auf die soziale Mikro- denn Makroebene und lenkt den Blick auf die Crew der Enterprise als Gemeinschaft, die als Modell einer guten Gesellschaftsformation positioniert wird. In besonderem Fokus steht dabei die Beziehung zwischen Kirk und Spock. Zwei Charakteren, die unterschiedlichen Kulturen verhaftet sind, doch ganz unterschiedliche Temperamente haben, über diese Differenzen hinweg aber durch eine tiefe Freundschaft verbunden sind. Diese Freundschaft und ihre Reichweite wird in einer der emotionalsten und auch ikonischsten Szenen der Star Trek-Geschichte zum Ausdruck gebracht. Spock rettet die eigentlich schon dem Untergang geweihte Enterprise, indem er ihren Antrieb repariert und dafür eine tödliche Strahlendosis in Kauf nimmt. Während der Film uns zeigt, wie Khan die letzten Sekunden seines Lebens dafür nutzt, eine tödliche Waffe zu zünden, opfert sich Spock für die Gemeinschaft, die auch tatsächlich nur dank ihm überleben kann. In seinen letzten Worten betont er die Freundschaft zu Kirk. Und während es in dieser Szene, wie in vielen Szenen zwischen Kirk und Spock, einen deutlichen homoerotischen Subtext gibt, lässt sich diese Freundschaft, die hier so ins Zentrum gestellt wird, auch als Modell von Integration lesen, die der Film favorisiert, als Modell, wie aus Vielfalt Beziehungen und letztendlich Gemeinschaften wachsen können. Und es ist immer ein bisschen problematisch, solche wirklich ganz hochemotionalen Szenen aus dem Filmkontext raus zu zeigen, weil sie dann hauptsächlich irgendwie lustig, kämpfhaft lustig wirken, was sie im Zusammenhang des Films dann irgendwie nicht tun. Aber wenn die Technik mitspielt, will ich Ihnen die Szene trotzdem nicht vorenthalten.
Spock! Ship out of danger.
Yes.
Don't grieve, Admiral. It is logical. The needs of the many outweigh
the needs of the few.
Or the one.
Bei aller Würdigung, die diese Szene zum Ausdruck bringt, für die Art von Freundschaften und Gemeinschaft an Bord der Enterprise, muss jedoch auch beobachtet werden, und hier hinterfrage ich wieder meine Lesart, muss doch auch beobachtet werden, welche Figur sich hier opfert. Nämlich dasjenige Mitglied der Gemeinschaft, das am stärksten als anders und fremd markiert ist. Damit reiht sich Spocks Selbstopfer ein in eine wohletablierte Traditionslinie in der US-Kultur, die dank globaler Kulturströme auch bei uns zirkuliert. Eine Traditionslinie, die den Fremden dann als gut markiert und sentimental aufwertet, wenn er oder sie sich für die Community opfert und dabei regelmäßig aus der Erzählwelt verschwindet. Und diese Erzählwelt wird dann eben auch wieder homogener und weißer. Es kann also durchaus kritisch diskutiert werden, welchen Umgang mit Vielfalt die Freundschaft und die Gemeinschaft tatsächlich durchspielen, die der Film als Gegenmodell zu Kahns zerstörerischem Wahn positioniert. Das Ganze präsentiert sich dann noch einmal in einem anderen Licht, wenn man sich anschaut, wie es weitergeht, denn es geht natürlich weiter. In einer Serie ist nichts endgültig, nicht mal der Tod, und Spock kehrt zurück. Auch Kahn kehrt zurück, wenn auch seine Wiederkehr eine gänzlich andere Logik hat. Und das bringt mich schließlich zu meinem dritten und letzten Teil, Kahn, der Terrorist. Anders als der gerade besprochene Film, der in derselben Erzählwelt wie die vorherige Fernsehepisode angesiedelt war und quasi wie eine spätere Episode funktioniert hat, spielt Into Darkness in einer Neuauflage der Erzählwelt. Die Protagonisten sind hier auch Kirk und Spock, jedoch in einer anderen Version ihrer fiktionalen Welt. Die Details zu klären, würde viel zu lange dauern, deswegen ganz, ganz kurz. Diese jüngsten Teile der Star Trek-Filmserie setzen in derselben fiktionalen Welt an, die die vorherigen Erzählungen konstruiert hatten, imaginieren dann aber ein folgenreiches Ereignis, das den Lauf der Geschichte verändert. Die fiktionale Welt dieser Filme ist also so eine Art Paralleluniversum zur Welt der früheren Star Trek-Erzählungen. Als solch ein Reboot ist Into Darkness auf ganz eigene Weise rekursiv. Der Film erzählt nochmal von der ersten Begegnung zwischen Kahn und der Enterprise unter gänzlich anderen Vorzeichen und präsentiert sich dabei ganz bewusst und selbstreflexiv als Neuauflage, die die vorherigen Erzählungen ständig mit sich trägt. Er ist gespickt mit Verweisen auf Space Seed und insbesondere The Wrath of Khan, dessen Elemente er zitathaft aufruft und variiert. Die bedeutungs- und kunstvolle Variation ist also ein zentrales Mittel des Films, das bewusst gesetzt wird. Und der Film verspricht denjenigen Zuschauerinnen und Zuschauern ein besonderes Vergnügen, die die Serie eben auch als Serie kennen und die Variation als solche lesen können. Eine der Variationen, die der Film ganz bewusst markiert durchspielt, ist die Figur des Kahn als Bösewicht auf zeitgenössische Befindlichkeiten hin zu aktualisieren. Kahn ist hier ein Terrorist. Sein Auftritt in der Filmhandlung beginnt mit einem doppelten Sprengstoffanschlag, dessen Motivation lange ebenso im Dunkeln bleibt wie Kahns Identität. Als beides sich herausschält, wird klar, dass Kahn nicht der einzige Bösewicht der Filmhandlung ist. Er ist ein Opfer einer Verschwörung in der Führungsetage der Sternenflotte, der Raumfahrtbehörde, in der die Protagonisten Dienst tun. Ein Admiral, der die zunehmend zivile Ausrichtung der Sternenflotte ablehnt und sich nach dem klaren Weltbild und dem Männlichkeitsideal einer militärischen Organisation sehnt, hatte Kahn im Geheimen aus seinem künstlichen Schlaf aufgeweckt und ihn gezwungen, Waffen für ihn zu entwickeln. Dieser Admiral schickt die Enterprise nach dem Anschlag auf die Jagd nach Kahn in eine militärisch brisante Flugverbotszone. Und wenn alles nach den Plänen des Admirals gegangen wäre, hätte Kirks Agieren dort mit größter Wahrscheinlichkeit einen Krieg ausgelöst. Kirk kommt jedoch rechtzeitig hinter diese Verschwörungspläne und kann sie in einem wie immer sehr dichten Plot verhindern. Kahn ist in diesem Film immer noch eine Figur, in der sich weit überdurchschnittliche Intelligenz und Kraft mit gänzlicher Morallosigkeit und bedingungslosem Eigeninteresse verbinden. Auch hier geht eine große, zerstörerische Gefahr von ihm aus. Er bleibt ein Bösewicht. Jedoch ist das Zerstörungspotenzial Kahns in diesem Film eingebunden in ein kompliziertes, über weite Strecken kaum durchschaubares Netz an Machtinteressen und Machtpolitiken. In diesem Netz ist kein einzelner personalisierter Bösewicht identifizierbar, der wie in den Vorgängererzählungen für alles Übel verantwortlich ist. Diese Unübersichtlichkeit wird zum einen von den ineinander verschachtelten Verschwörungen und Tarnmanövern betont, die der Film imaginiert und Schicht für Schicht abträgt. Kaum etwas ist hier wirklich so, wie es am Anfang scheint. Zum anderen wird diese Unübersichtlichkeit forciert über das Handeln der Hauptfiguren, die sich im Laufe der Filmhandlung entscheiden, mit Khan eine Allianz einzugehen, um den an diesem Punkt gefährlicheren Admiral aufzuhalten. Diese Allianz ist so temporär, wie Kirk es von Anfang an erwartet, und sie muss mit einem hohen Preis bezahlt werden. Dennoch bringt sie ein Weltverständnis zum Ausdruck, in dem das Universum nicht einfach in klar umrissene Camps von Gut und Böse unterteilt ist. Diese Neuzeichnung Khans als Widersacher in einem unübersichtlichen Setting lässt sich lesen als Reflexion auf die Art von unterkomplexen Interpretationen komplexer Bedrohungslagen, die in realgesellschaftlichen Diskursen immer wieder aufscheinen, die aber auch Star Trek selbst in seiner Vergangenheit immer wieder propagiert hat. Nicht nur, aber auch um die Figur des Khan. Dieses eigene Erbe Star Treks, die Deutungsmuster von Welt und Weltordnung, die Serie in der Vergangenheit zirkuliert hat, werden besonders mit der Figur des verschwörerischen Admirals in den Blick genommen. Die Welt, die er herbeisehnt, liegt sehr nah bei dem, was die alte Serie imaginiert hat. Ein Universum, das klar in Gut und Böse unterteilt ist, Föderation und Sternflotte auf der einen Seite, Klingonen, Romulaner, einzelne Bösewichte wie Khan auf der anderen. Ein permanenter Kriegszustand, in dem sich kalte und heiße Phasen abwechseln und eine Sternenflotte, die zwar behauptet, primär an der Erforschung des Weltraums interessiert zu sein, tatsächlich aber alle Merkmale einer militärischen Organisation aufweist. Diese Widersprüchlichkeit, die Star Trek immer mit sich getragen hat, berührt auch den Kern ihres Utopieentwurfs. In der Selbstdarstellung der Gesellschaft, die Serie entwirft, geht es immer um ein forschendes Erweitern der eigenen Grenzen, um Wissen über Neues, um anderes, um Neugier auf und Wertschätzung von Vielfalt. Gleichzeitig ist diese Gesellschaft aber hoch gerüstet, militärisch eigentlich immer stärker als diejenigen, die sie als ihre Feinde markiert. Und die Serienerzählungen inszenieren immer wieder, wie sie diese Militärmacht auch einsetzt. Die Helden der Serie sind nicht nur fasziniert von robuster Machtpolitik, wie Spacey das andeutete und auch gleich abwiegelte. Tatsächlich praktizieren sie solch eine robuste Herrschaft auch. Mit der Verschwörung des Admirals, die zum Ziel hat, genau solch eine Welt zu erzwingen, rückt der Film diese verdrängte Widersprüchlichkeit Star Treks ins Rampenlicht und fordert ihre Hauptfiguren auf, eine Entscheidung zu treffen. Auf die Fragen, die ihnen der Plot stellt, welche Sternenflotte sie wollen, was für eine Ordnungsinstanz sie sein soll, welchen Werten und Gesellschaftsvorstellungen sie dienen soll, bekennen sie sich zu einem zivilen, friedlichen Selbstverständnis. Damit sind jedoch nicht alle Widersprüche getilgt. Die deutlichste Artikulation dieses friedlichen Selbstverständnisses findet im Rahmen einer militärischen Zeremonie statt, bei der die Protagonisten dann auch noch solche Uniformen tragen. Also insgesamt ist die Bildsprache in dem Film sehr interessant und was der Film auf einer bildsprachlichen Ebene sagt, scheint den Aussagen der Handlungsebene ganz oft entgegenzulaufen und das ist solch ein Moment. Also die Widersprüche bleiben erhalten. Das Gesellschaftsideal und die Werte, zu denen sich der Film auf der Handlungsebene bekennt, kommen wiederum in einer Szene der Selbstaufopferung zum Ausdruck, die Szene aus The Wrath of Khan mit genauem Blick zitiert, jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Die Rollen von Kirk und Spock werden vertauscht. Es ist nicht Spock, der sein Leben für die Gemeinschaft opfert, sondern weil in der Konstellation des Films genau er die Möglichkeit hat, Kirk. Auch in dieser Variation wird die Unterschiedlichkeit der beiden Figuren unterstrichen. Kirks im Mittleren Westen sozialisierte Verachtung für Regeln und Impulsivität, Spocks Rationalität und Diszipliniertheit, die sich aus seinem vulkanischen Erbe speist. Und auch diese Iteration betont die Freundschaft zwischen den beiden Männern, die hier, anders als im vorherigen Film, noch ein frisch errungenes Gut ist. In der Reboot-Welt mussten sich die beiden erst zusammenraufen. Gemeinsam, so scheint die Filmhandlung allegorisch sagen zu wollen, gelingt es diesen so unterschiedlichen Charakteren der Gefahr Einhalt zu bieten. Und gemeinsam gelingt es der noch vielfältigeren Crew, Kirk von den Toten zurückzuholen. Symptomatischerweise mit nicht ganz freiwilliger Mithilfe Khans. Into Darkness aktualisiert also auch Star Treks Bekenntnis zu einer Utopie der Vielfalt und blickt dabei gleichzeitig kritisch darauf zurück, wie die Serie diese Utopie in der Vergangenheit erzählt hat. Damit reiht sich der Film ein in eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die die Hyperserie Star Trek jetzt schon seit 50 Jahren praktiziert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie diese Rekursivität und die Bedeutungsräume, die Star Treks Erzählungen immer eröffnen, Anstöße geben können für das Nachdenken über politische Fragestellungen, für das Hinterfragen politischer Deutungsentwürfe. Vielen Dank.
Sie haben wieder Gelegenheit zu Rückfragen, Kommentaren, Beiträgen. Bitte schön.
Wie realistisch sehen Sie die Deutung des normalen Publikums? Danke sehr.
Guten Morgen. Wie realistisch sehen Sie das, dass man 31 Jahre nach der Ausstrahlung von The Wrath of Khan die Folgen so miteinander verbinden kann, wie Sie sie jetzt sicherlich sehr wissenschaftlich und präzise ausgelegt haben, wenn man das als normaler Zuschauer verfolgt?
Ob man als, ob jemand, der nicht so unnatürlich viel Zeit damit verbringt wie ich, ob das gesehen wird, diese Rekursivität, diese Rückverweise, ist das?
Ja, also es ist ja doch ein 3 Jahrzehnte währender Abstand und ich weiß nicht, also ich bin nicht in der Generation, die die Originalserie in der Originalausstrahlung sozusagen gesehen haben und ich habe sicherlich auch nicht alles gesehen, was Sie da zitieren, aber man müsste sich, glaube ich, schon die Folgen, so wie Sie es jetzt dargestellt haben, hintereinander weg betrachten, um in diese Tiefe einsteigen zu können. Ich glaube, dass die normalen Fans vielleicht gar nicht diese Wiederholung, diese Rekursion da so nachvollziehen können. Theorie, ich weiß es nicht.
Okay, jetzt habe ich die Frage verstanden, vielen Dank. Ich hätte 2 Antworten drauf. Die eine Antwort wäre, dass es mir eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass so ein Material wie Star Trek, was nun besonders umfangreich ist, also umfangreicher als andere Serien, aber auch andere Serien, die einfach nur 8 Staffeln haben, sind verdammt viel Material. Da gibt es mehr als einen Weg, auf dem man sich durch dieses Material durchnavigieren kann. Und ich habe versucht, am Anfang ganz deutlich zu markieren, dass ich einen Weg wähle und es einfach noch unglaublich viele andere Wege gibt. Also das ist mit Sicherheit nicht einer, den ich irgendwie als die Norm oder als gut oder den richtigen markieren würde, sondern einfach einen Weg, den ich aufzeigen wollte, als eine Plattform für bestimmte Diskussionsprozesse. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass Sie sagen, ob die normalen Fans das sehen. Oh ja. Also wenn es jemanden gibt, der noch mehr Zeit mit dem Material verbringt als Kulturwissenschaftlerinnen wie ich, dann sind es eher die Fans. Also wenn es irgendwie eine Kultur, einen kulturellen Kontext gibt, wo extrem genau gelesen wird, natürlich mit anderen Methoden als mit wissenschaftlichen, dann sind es solche Fankulturen.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe bisher mich überhaupt noch gar nie mit Star Trek beschäftigt. Ich kenne das gar nicht, aber ich fand das jetzt wirklich sehr interessant. Meine Frage geht in die Richtung, kann man da als Filmemacher überhaupt was richtig machen? Weil wenn sich im Jahr 1982 Spock opfert, dann ist das die blöde Entscheidung, weil der als fremd markiert wird, wird getötet. Voll blöd. Wenn sich im Jahr 2013 Kirk opfert, ist das auch blöd, weil jetzt ist die männliche weiße Figur wieder der Held, der sich opfert. Also egal, wie man es macht, man kann es ja immer kritisieren.
Richtig, 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 unbedingt. Und insofern bin ich froh, dass ich nicht Kulturschaffende bin, weil man kann es wirklich nur falsch machen, das ist richtig. Und gerade dieser letzte Film ist in den Fangemeinden extrem kritisch diskutiert worden, weil also gerade aus Fanperspektive, die sehr investiert sind in das, was Star Trek vorher gemacht hat, hat der Film super viel falsch gemacht. Aber ich glaube, dass genau diese Konstellation, in der halt aus so einer Perspektive die Filmschaffenden oder die Serienschaffenden eigentlich immer nur Fehler machen können, dass die für die Perspektive, die uns hier interessiert, ganz besonders produktiv ist. Also für mich als Literatur-Kulturwissenschaftlerin, für diejenigen von Ihnen, die in Bildungskontexten unterwegs sind, weil genau dieses, dass es eigentlich immer eine Perspektive gibt, unter der es nicht gut ist, unter der irgendwas schiefläuft, ist ja genau eine Perspektive, unter der man halt dann Diskussionen mobilisieren kann. Also mir ist es eher wichtig, nicht irgendwie mal an irgendeinem Punkt zu kommen, zu sagen, ja, jetzt haben sie es endlich richtig hingekriegt nach 50 Jahren, sondern mir geht es eher darum, wie mir jeder Teil des Materials eine Vorlage gibt, um in irgendwelche kritischen Gespräche, kritische Reflexionsprozesse einzutreten.
Ja, hallo, ich bin Psychologiestudentin und auch bekennender Star Trek-Fan. Und jenseits jedweder empirischer Forschung habe ich natürlich in meinem Umfeld gemerkt, dass gerade Serien in so einem Format natürlich zu Diskussionen anregen und auch zu reflektierendem Denken. Allerdings im Rahmen meines Studiums hat sich mir auch die Frage gestellt, inwiefern haben denn solche Formate, Fernsehen generell oder auch Literatur, die Möglichkeit, uns zu wirklichem Handeln, also über das Diskutieren hinaus zu motivieren? Wie sehen Sie da das Potenzial? Also was müsste man machen oder sind vielleicht schon Ansätze da wirklich, wo man sagen kann, das sind Dinge, wo man auch wirklich auf die Realität übertragen kann, Ideen oder wirklich Aktionismus hervorrufen kann? Weil ich glaube, gerade in unserer Generation, beziehungsweise in meiner Altersgruppe, gibt es so viele Möglichkeiten, Individualität auszudrücken, dass man sich in seinem Selbstfindungsprozess gar nicht mehr wirklich traut, wirklich einen festen Standpunkt zu beziehen und auch wirklich zu handeln.
Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist ein total, total guter Punkt, den Sie anschneiden. Und mich hat auch absolut fasziniert, was Frau Ilmer bei der Einführung gestern gesagt hat über Fernsehserien als so ein Container für Interpassivität. Das war in meinen Augen ein total spannender Punkt. Also sie hat genau, ich weiß nicht, ob Sie da waren, sie hat genau diese Möglichkeit aufgemacht, dass im Prinzip all diese politischen Fernsehserien, und wir betonen das noch, indem wir hier sind und sagen, boah, das ist alles total politisch, dass die es eigentlich uns davon ausnehmen, dass wir uns politisch engagieren müssen. Letztendlich ist das was, was ich als irgendwie eine dringende Frage total unterstütze, was aber außerhalb meiner wissenschaftlichen Kompetenzbereichs liegt. Also ich kann über kulturelle Material reden. Ich kann hoffen, dass einfach der Prozess des Drüberredens irgendwas auslöst. Da ist auch eine Hoffnung, dass drüber reden und drüber nachdenken irgendwie auch eine Verbindung zu Handeln hat. Aber letztendlich als Literatur-Kulturwissenschaftlerin ist das für mich primär eine Hoffnung. Worauf ich mal wieder verweisen kann, und das will ich einfach als so ein bisschen ein Modell hinstellen für halt irgendwie andere Wissens- und Praxisformen, die da auch eine Rolle spielt, sind wieder potenziell die Fangemeinden, die halt gerne so in der Gesamtgesellschaft als besonders passiv und konsumorientiert gesehen werden. Aber da hat es tatsächlich gerade wieder in der Star Trek-Geschichte auch sehr viel Aktivismus gegeben, der halt über die eigentlichen Fanpraxen hinausgegangen ist. Also letztendlich aus meiner Perspektive kann dann nur die Hoffnung im Prinzip sein. Und ich denke, die Frage des Transfers in tatsächliche Praxishandlungen müssten wahrscheinlich, da sind viele im Raum viel kompetenter, darüber zu reden als ich.
Ja, Katja, vielen Dank. Ich habe zwei Linien, die ich da gerne anmerken würde, die das vielleicht noch ein bisschen verschieben. Das erste ist, Scotty, in dem ersten Clip, den du gezeigt hast, spricht er von Khan als Superman, also Superman und nicht Übermensch. Weil das ist ja interessant, dass das so verschmolzen wird. Der Übermensch in der englischen Übersetzung ist der Overman. Und der Overman in der Konstellation, also der die Mittelmäßigkeit sozusagen überwindet und nicht der verführerische Superkräfte hat, weil er eine besondere Körperlichkeit verkörpert, was ja auch nochmal auf die Körperpolitik den Akzent setzen würde, ist Spock in der Konstellation und gar nicht Khan. Also wir haben sozusagen einmal so einen scheiternden Superman als Mexikaner und einmal einen Overman als Vulkanier, die gegeneinander angehen. Und das verschiebt sich jetzt zweimal ganz unterschiedlich. Also in diesem ersten Film haben wir, das fand ich toll, dass das so hintereinander kam, so eine Best-Ager-Serie. Das heißt, wir haben eine Crew im körperlichen Verfall, die alle jenseits der 50 sind, und das sieht man auch. Und irgendwie müssen die sich helfen, während wir beim zweiten Mal sozusagen die Konstellation umgekehrt haben und Khan jetzt plötzlich nicht mehr Body ist, sondern Mind. Also ja auch in der Figur von Cumberbatch ziemlich klar angelegt, der dann hinterher Essenji spielt und dann Turing. Mhm. Also wo Khan sozusagen tatsächlich in der direkten Konfrontation mit Spock auftritt. Also nicht mehr der Superman ist, also so, dass es in der ersten Konstellation eigentlich um den inneren Vulkanier geht oder um das innere Krypton, was der Amerikaner dann, der Weiße, immer schon in sich hat. Aber wie siehst du eigentlich diese Verschiebung von Körper auf Geist? Weil 67 war das ganz klar der Superman. Der hat also es ist auch eine Verkennung des Faschismus gegen Nietzsche, der sich sozusagen als Körper stilisiert, auch in dieser tollen Verführung, in diesen tollen Verführungsbildern, so von oben nach unten und so weiter. Während es jetzt in der 2013er Serie eigentlich der Geist ist, also Khan als jemand, dem eigentlich nur Spock sozusagen geistig gewachsen ist. Und das ist ist ja schon auch eine Veränderung dessen, was Körper dann zählt in der Serie, die ja gerade in dieser neuen Folge sehr stark nochmal aufgewertet wird. Also auch durch dieses Action-Format, was nochmal viel stärker wird mit Abrams.
Das ist eine spannende Anstoß, eine spannende Anregung. Also das ist im Prinzip so eine Parallelführung, eine mehr oder weniger verdrängte Parallelführung von dieser Heldenfigur Spock, der gute Fremde, der gute Supermensch, der gute Supermann und dem Bösewicht Khan. Das ist so eine Parallelführung, hat es, glaube ich, schon von Anfang an gegeben. Die wird halt irgendwie deutlich, wieder rekursiv, in dieser jüngsten Version, in der es auch eine ganz tolle Szene gibt, einer der schönsten Tracking-Shots in den letzten Jahren, wo also Spock hinter Khan hinterher rennt durch ein futuristisches San Francisco. Die Verschiebung von Körper auf Geist, auf jeden Fall die Betonung von Körper in den früheren Iterationen sehe ich wirklich ganz stark, gerade auch wie dieser Schauspieler den Khan verkörpert hat. Und irgendwie bin mir nicht sicher, dass es nur eine Verschiebung auf Geist ist, aber irgendwie die Interpretation, wie der Körper des Supermenschen aussieht, die Interpretation verschiebt sich halt. Cumberbatch in der Rolle ist wirklich, also das Weiße seiner Haut ist extrem stark markiert, es ist überzeichnet, es ist immer ein bisschen überbelichtet, er hat auch irgendwie hellere Augen, ist also irgendwie so ein Albino-Supermensch, der immer noch Superkräfte hat, also man gibt es auch diverse Szenen. Also ob so eine komplette Verschiebung ist, bin ich mir nicht sicher, aber es wird auf jeden Fall was mit dieser Figurenkonstellation, mit dieser Verbindung zwischen den beiden gemacht. Muss ich länger drüber nachdenken, aber danke.
Ja, ich möchte nochmal anschließen an der Vorgängerfrage mit den Handlungsvollzügen. Und da ist natürlich das systematische Problem, dass sich auch ganz schwer erheben und nachzeichnen lässt, weil wir müssten die Menschen ja im Handlungsvollzug fragen, warum sie jetzt genau wie handeln, und dabei müssten dann die Serien auftauchen und nur dann könnten wir es eigentlich genau sagen. Was wir ja viel besser sagen können, ist, welche Anschlusskommunikation stattfindet, quasi nachdem solche Materialien angeguckt werden. Da ist es auch ganz spannend, weil wir das gestern häufiger hatten, dass auch Obama viel über Star Trek redet und also quasi eigenes politisches Handeln damit, also in diesem Kontext zumindest, kommunikativ vermittelt. Ne? Ob das Handeln dann tatsächlich was damit zu tun hat, ist nochmal was anderes. Aber wir haben uns in der Gruppe Weitersehen auch an anderen Materialien schon mit der Frage beschäftigt, zum Beispiel inwiefern Menschen Serien angucken und danach über Erziehungsfragestellungen sprechen. Und das ließ sich, also dazu habe ich gearbeitet, und das ließ sich ganz erstaunlich deutlich zeigen. Also dass Elternschaft, pädagogische Fragestellungen, die in Materialien auftauchen, von den vor dem Fernseher sitzenden Eltern aufgenommen und in die eigenen Erziehungsdiskurse aufgenommen werden. Da haben wir jetzt auch noch nicht, inwiefern das ihr Handeln klar beeinflusst, aber das Handeln ist dann gar nicht mehr so weit. Ja? Also von daher wäre ich schon nicht so skeptisch, dass Handeln daraus am Ende resultiert. Nur nachzeichnen kann man das sehr schlecht.
Ja, ich knapp's noch ein bisschen am ersten Beispiel rum. Mhm. Auf Ihre Lesart, die ich nachvollziehbar finde, vielleicht noch eine ergänzende Beobachtung, weil wir haben ja gestern von Herrn Dörner gehört, dass diese Serien ja auch immer die philosophische Frage des guten Lebens verhandeln und Sie haben ja auch nochmal darauf heute Morgen rekurriert. Es scheint mir aber auch so zu sein, dass das eben nicht nur sozusagen eine spöttische Komponente hat und sozusagen in dieser Quasi-Natürlichkeit aufgelöst wird, sondern dass es auch eine andere Seite hat, dass nämlich sozusagen diese doppelte Funktion des Menschseins, einerseits rational denken zu können und andererseits fühlen zu können, ja hier auch nochmal exemplarisch vorgeführt wird. Also das vielleicht nur als Kommentar, ist gar nicht so direkt eine Frage.
Ja, absolut, absolut. Ist im Prinzip auch ganz stark um diese Figur des Spock, was Olaf Sanders angefragt hat, wird das nochmal deutlich, weil er ja imaginiert wird als halt so ein fremdes Wesen, was irgendwie nicht fühlt, sondern reine Ratio ist. Und ist auch in der Figur des Khan, wie er in der ersten, also diese Space Seed-Folge ist wirklich eine hochinteressante Folge, die mit einiger historischer Distanz auch sehr schön anzuschauen ist. Heutzutage, also wirklich dieses Übermenschentum, dieses Superman-Sein auf eine ganz interessante Weise, die ganz viel auch mit Impulsivität zu tun hat, mit so verkörperlichter Impulsivität. Also ja, es geht auch wirklich um so Schichten des Menschseins, die da irgendwie gegeneinander abgewogen und verhandelt werden. Ja, vielen Dank.
Schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, dass wir hier, wenn wir auch viel Kontakt haben wollen. Erstmal vielen Dank. Meine Frage wäre also sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive, die zweite als Trekkie, um vielleicht die Frage nochmal zu beantworten, wie Fans das sehen. Die Rekursivität ist heilig. Heilig. Ja? Man regt sich eher darüber auf, dass in diesem Reboot-Universum, was ich abgrundtief verabscheue, als Trekkie, ja, also das, was J.J. Abrams da geliefert hat, also auch all meine Star Trek-Freunde, das ist ein Schlag ins Gesicht, ein Tiefschlag ohnesgleichen. Das war die positivste, auch die interessanteste Kritik, die ich je zu dem Film gehört habe. Meine persönliche würde völlig anders ausfallen. Aber meine Frage geht eher dahin, meine Wahrnehmung aller drei neuen Reboot-Teile ist eigentlich einer der reduzierten Komplexität für mich, für das, was Star Trek liefern kann, vor allen Dingen für die Rolle des Politischen. Wenn wir über TOS, also The Original Series mit Kirk, sprechen, haben wir da für die damalige Zeit ein hohes Aufbrechen von gesellschaftlichen Normen. Ja, der erste Kuss schwarz-weiß, da sitzt der Sowjet in Anführungsstrichen am Steuer und daneben der maoistische Chinese etc. Wahnsinnig progressiv für die damalige Zeit und dieser Trend setzt sich ja über TNG und DS9 und Voyager dann fort. Und gerade bei Deep Space Nine haben wir eine Entwicklung, also auch weil das Storytelling sich ja geändert hat, wir haben einen Plotverlauf, der über 5 Jahre, über 5 Seasons geht, also der Krieg gegen das Dominion, wo ja eigentlich vieles an asymmetrischer Weltordnung letztendlich in den 90er Jahren, ja, also an postmodernen Strukturen schon vorweggenommen wird, und haben ein hohes Maß an Komplexität und auch an Ambivalenz in den Charakteren. Ja, also ich denke da an Captain Sisko, der irgendwann zu Mitteln greift, um die Romulaner mit in den Krieg gegen das Dominion einzubinden. Ja, also politische Attentate, das Liefern von Massenvernichtungswaffen. Ja, all diese Dinge, die ein Picard zum Beispiel nie gemacht hätte. Also ein hohes Maß an Ambivalenz, an Charakterentwicklung und Komplexität. Und für mich war das Reboot-Universum extrem actiongeladen, extrem überzeichnet in dieser Form. Also auch die Person des Spock hat für mich überhaupt nichts mehr, obwohl sich Zachary Quinto da sehr Mühe gegeben hat, überhaupt nichts mehr mit dem Spock von Leonard Nimoy zu tun, sondern für mich war das irgendwie Star Trek für die Pokémon-Generation. Ja, also schnelle Schnitte, viel Action, wenig Inhalt, wenig Philosophie, tatsächlich auch von Star Trek, wo immer wieder die Frage nach der ersten Direktive, nach Nicht-Einmischung, nach Gewaltverzicht immer wieder gestellt wird. Wie würden Sie das bewerten? Also Sie haben jetzt ein sehr positives oder komplexes Bild, sagen wir es so, gezeichnet. Aber wenn Sie mal jetzt von TNG zu Voyager die Plotlines und die Rolle des Politischen und die Philosophie anschauen, wo würden Sie da zu dem Reboot-Universum von J.J. Abrams den Unterschied sehen? Vielen Dank.
Okay, danke für die Frage. Und also danke auch, weil die Frage deutlich macht, wie kontrovers es in Rezipienten und Fangemeinden der Serie zugeht. Das sind natürlich Lesarten, mit denen ich schon sehr viel konfrontiert war und die ich extrem gut nachvollziehen kann. Also alles, was Sie gesagt haben, kann ich extrem gut nachvollziehen. Für mich, ich würde es erklären, hauptsächlich mit dem, man könnte es natürlich irgendwie mit Zeitgeist erklären. Ich würde versuchen, es auch über Medium zu erklären, weil der Reboot bisher ja im Medium Film, im Blockbuster-Film stattgefunden hat und all die Komplexität, die Sie so ein bisschen nachgezeichnet haben, waren halt in Fernsehserien, die ja auch, das muss man ja auch sagen, das waren immer Fernsehserien, die nie die super Einschaltquoten hatten, meistens im Gegenteil. Also die hatten irgendwie da ihre Nischen, waren nie super ausfinanziert und haben irgendwie, was sie an Ressourcen hatten, hauptsächlich ins Drehbuchschreiben investiert, anstatt in Special Effects. Blockbuster-Kino funktioniert halt anders. Und ich würde sagen, dass zum Teil auch die früheren Teile der Star Trek-Serie im Kino anders funktioniert haben als die Teile der Star Trek-Serie im Fernsehen. Also irgendwie spielt ein Medium bei aller Hyperserialität, die ich hier versucht habe so zu behaupten, spielt dann doch eine Rolle. Insofern kann man hoffen auf die neue Star Trek-Serie, die ins Fernsehen kommen soll, beziehungsweise auf die Streaming-Plattform. Kann man hoffen, dass dort vielleicht sich die Investitionen wieder verschieben, auf vielleicht ein bisschen mehr Komplexitätsaufbau. Also ich gehe an ganz vielen Punkten völlig d'accord damit und es ist kein Zufall, dass ich über diesen Teil der Reboot-Phase Star Treks eben über Rekursivität gesprochen habe. Ich finde, das ist das Interessante dran, wie sich diese neuen Sachen mit den alten auseinandersetzen. Das kann man total blöd finden und ich sehe, warum. Man kann es, glaube ich, auch interessant finden, das habe ich versucht stark zu machen. Aber von dem, was angesagt, also gerade die Frauenbilder zum Beispiel, die hier in diesem Film gezeichnet werden, sind furchtbar, um es auf einen Nenner zu bringen. Also über sehr große Teile d'accord mit Ihnen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal eine Frage zu dem ganzen Star Trek bzw. Science-Fiction-Universum stellen bzw. zum Utopie-Entwurf und zur Weltpolitik. Und die Frage ist im Prinzip, inwiefern können Science-Fiction-Serien wie zum Beispiel Star Trek oder auch Babylon 5, Star Wars oder ja, ich sag mal, das sind so ja mit so die bekanntesten, eine erfolgreiche Weltpolitik darstellen. Also immer wieder wird ja die Erde eigentlich als Welt gezeichnet, die diese Konflikte gelöst hat. Also es gibt kein Geld mehr und wir sind eine Allianz und dann die ganzen Konflikte, die kommen halt dadurch, dass die Welt jetzt noch größer ist und dass man halt sich im Universum halt auch mit verschiedenen Lebensformen wieder auseinandersetzen muss. Aber inwiefern wird sozusagen diese Weltpolitik auf der Erde als erfolgreich dargestellt? Oder in welcher Serie wird das am erfolgreichsten dargestellt?
Darf ich zurückfragen, was Ihr Kriterium von erfolgreich in dem Zusammenhang wäre?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Erfolgreich wahrscheinlich in dem Sinne, dass deutlich vermittelt wird, dass auf der Erde keine Konflikte mehr herrschen.
Dass es plausibel wird, dass es plausibel gemacht wird.
Ja.
Okay. Ich zögere, wie Sie sehen, das einfach nur mit einer klaren Benennung zu beantworten, weil ich glaube, das liegt dann in der jeweiligen Rezeptionserfahrung. Ich glaube, ich würde eher antworten bei indem ich sage, dass eigentlich Utopien, wenn man sich anguckt, wie die Utopie ursprünglich definiert wurde, die Utopie ist ja irgendwie eine Erzählung der perfekten, der idealen, des idealen Ortes, den es aber gleichzeitig nicht gibt, der also gleichzeitig als rein hypothetisch markiert ist. So funktionieren alle Utopien, dass sie im Prinzip den Zuschauerinnen, Zuschauer auffordern, mal komplett zu vergessen, dass es das eigentlich nicht gibt und dass es das eigentlich nicht möglich ist. Und dass man die Bedingungen, die fiktional formuliert werden, sich einfach mal darauf einlässt, dass die jetzt gelten. Also letztendlich können Utopien nie in diesem Sinne, oder wollen nie, die wollen nie in diesem Ausmaß plausibel sein. Was halt diese utopische Konstellation dann letztendlich doch wieder interessant macht, ist nicht, dass sie aufzeigen, wie Gesellschaften an den Punkt kommen, dass sie ideale Gesellschaften sind, weil das erzählt die Utopie nie. Ne? Also auch Star Trek sagt einfach, da war der Dritte Weltkrieg und dann war es mal ganz schlimm und dann wurde alles total gut. Und das muss man einfach als sozusagen Teil der Fiktion akzeptieren. Aber so funktioniert Utopie. Ne? Also es wird nie plausibel erzählt, wie man da hinkommt. Im Prinzip nehmen utopische Erzählungen dann diese Konstellation, wo alle sich halt auf die Fiktion einlassen. Es gibt halt irgendwie diesen idealen Ort und dann werden, und da kommt wieder das Serielle rein, werden halt immer wieder Bedrohungen, Gefahren für diese ideale Weltordnung imaginiert, die halt in den allermeisten Fällen irgendwie von außen kommen, aber interessanter und komplexer wird es dann, wenn es irgendwas auch mit den Zusammenhängen im eigenen zu tun hat. Aber im Prinzip ist das genau das serielle Prinzip hinter so einer Science-Fiction-Serie wie Star Trek.
Dann setze ich mich gerade mal selbst auf die Frageliste. Ich habe gleich zwei Fragen. Eine ganz banale zu dem Bild vom Khan in der zweiten Version. Da habe ich mich gefragt, wie kommt der, also wenn man das als rekursives Verfahren deutet, wie kommt da sozusagen der Nazi in das Kostüm eines alten Led Zeppelin, also so des alternden Robert Plant, ja. Also Wüste ist klar, das habe ich auch verstanden, natürlich kann der jetzt nicht mehr da im indischen Maharaja-Kostüm rumrennen, aber das fand ich schon spannend. Warum, hast du da eine Idee, warum ist das so?
Also das ist ein Film, das war irgendwie, ich habe lange gesucht, welches Bild ich hier zeige. Es gibt noch andere, wo, glaube ich, die Led Zeppelin-Verbindung doch deutlicher wird. Es ist wieder bildsprachlich extrem interessant. Er hat da auch wirklich, das ist Olafs Punkt auch mit der Körperlichkeit, also es ist ein sehr enthüllendes Kostüm, was er trägt, was also nicht nur Sixpack, sondern noch mehr konturiert. Letztendlich ist es auch wieder eine exotische, ich glaube, es wird immer noch als irgendwie exotisch markiert, auch irgendwie orientalistisch. Das Orientalistische war ja irgendwie in einer anderen Version so ein bisschen bildsprachlich vorher da und jetzt ist es halt irgendwie aktualisiert. Es ist aber irgendwie, es ist näher, glaube ich, und die Led Zeppelin, der Led Zeppelin-Vergleich deutet das an, näher an irgendwie, also es ist weniger als das andere markiert, als irgendwie das der Umwelt geschuldete eigene. So wäre jetzt meine Lesart. Ansonsten ist es einfach 80er Jahre. Also das ist einfach 80er, auch diese toupierte Frisur, mein Gott, würde ich so lesen.
Waren, also die, oh, Entschuldigung, danke. Also weil ja schon eine Frage nach der Entstehungsgeschichte war, dann kann ich jetzt rumtrackien hier. Und zwar der Dritte Weltkrieg, wie Sie ja gesprochen haben, also es gibt die Erzählung natürlich. Ja? Also der Dritte Weltkrieg sind ja die eugenischen Kriege. Ja? Die eugenischen Kriege sind ja nichts anderes als Khan haut ja ab und war Führer mit anderen zusammen des euroasiatischen Blocks, ja, also er hat einen, wenn man so will, einen asiatisch-mongolisch-russischen Migrationshintergrund, könnte man jetzt korrekt sagen, das wäre quasi die Verortung dieses Machtblocks und die kämpfen innerhalb des Dritten Weltkrieges, des eugenischen Krieges mit genetisch aufgewerteten Supersoldaten und Khan ist halt ein Anführer gegen den Rest der sogenannten freien Welt, würde man heute wahrscheinlich sagen, und verlieren. Wir wissen, dann kommen die Vulkanier an, das haben wir dann in Star Trek 8, und durch diesen Kontakt mit dem Fremden, durch dieses intersubjektive Erleben, wird auf einmal neue Gedanken und eine neue Gesellschaftsform notwendig. Aber das Kostüm, und man sieht das jetzt hier nicht ganz so gut wie in der Szene, wo sich Khan dann zum ersten Mal tatsächlich enthüllt, ja, also auf CT Alpha 3, ja, wo er Chekhov und so weiter gefangen nimmt und die CT jetzt in das Ohr einsetzt, um sie zu kontrollieren. Und dort hat er einen Schleier tatsächlich, einen goldenen Schleier und einen Helm, der ebenfalls asiatisch, also mongolisch, ein mongolischer Kampfhelm, wenn man so ein bisschen will, so vercybert und nimmt sich einen goldfarbenen Schleier ab, also den er zum einen braucht, um in dieser Atmosphäre zu leben, aber zum anderen ganz klare Anspielung auf irgendeine Form von asiatischer Kulturkreis, ja, also in dem Sinne beantwortet das vielleicht Ihre Frage. Es ist tatsächlich dort zu verorten und eine Anspielung auf die Herkunft Khans selbst, die er dann mit weiterträgt, ja, und fortträgt.
Okay, danke schön.
Danke.
Hier vorne war noch gleich eine Meldung. Ich habe noch eine ganz kurze andere zweite Frage. Und zwar, Sie haben ja sehr viel über die Rekursivität innerhalb der Serie gesprochen. Und das, die sind ja aber zu Ihrer Zeit auch immer tatsächlich Kommentare zur Situation der Vereinigten Staaten. Wie verhält sich das dazu? Also kann man sagen, wie verhält sich das Kommentar geben zur vergangenen amerikanischen Geschichte zum Kommentar geben zur eigenen Serie? Also weil das sind ja zwei verschiedene Dinge, weil die Serie ja immer auch in der Zeit selbst schon Stellung nimmt zur amerikanischen Situation, zur Politik, nicht zur amerikanischen Geschichte, zur amerikanischen Politik, die dann nur später eben Geschichte der Politik wird.
So ein bisschen habe ich das, das sind natürlich irgendwie zwei Vektoren, die so ein bisschen zusammenkommen. So ein bisschen habe ich das versucht in meiner Lesart dieses dritten Teils, Into Darkness, zu zeigen, der ja irgendwie ganz deutlich auf irgendwie terroristische Bedrohungslagen und so weiter referiert und da was macht, was Star Trek schon immer gemacht hat. Das ist auch was, was Andreas Dörner ja gestern angesprochen hat, Fernsehserien, die irgendwie sehr deutlich zur sehr aktuellen Politik sprechen. Das hat Star Trek auch immer gemacht. Wenn so eine Serie über sehr aktuelle zeitgeschichtliche Befindlichkeiten spricht, spricht sie ja letztendlich trotzdem auch immer wieder über große Fragen. Sie spricht über so große Fragen wie, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, welches Selbstbild haben wir von uns selbst, sozusagen als Nation, welches Bild haben wir von der Weltordnung. Und da findet man natürlich in der alten Serie, so progressiv sie in vielen anderen Aspekten war, war die natürlich gezeichnet von einem Weltbild des Kalten Krieges, absolut. Und genauso sind das dann die späteren Teile. Aber letztendlich, indem diese Rekursivität, letztendlich was die Serie ja macht, ist darauf zurückzublicken, wie sie früher die Weltordnung interpretiert hat, wie sie früher die Nation, das eigene, gezeichnet hat. Also irgendwie an dem Punkt würde ich sagen, verschränken sich die beiden Vektoren dann?
Ja, also ich bin jetzt 22, ich gehöre praktisch ein Stück weit vielleicht zu der Pokémon-Generation. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist jetzt 10, also der gehört wahrscheinlich dann eher zur Pokémon-Go-Generation, ich weiß nicht. Jedenfalls verbringt er viel Zeit mit seinem Handy und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen für die, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drin sind. Und zwar, als mein Bruder 8 war, haben wir einen Star Trek-Film gesehen, bei dem Captain Picard mit seiner Mannschaft in die Vergangenheit gereist hat und mit dem Erfinder des Warp-Antriebs gesprochen hat. Und ein Crewmitglied hat von der Zukunft erzählt und hat gesagt, dass es in der Zukunft kein Geld mehr gibt. Ein ganz einfacher Satz, ohne weitere Erklärungen. Und mein Bruder, der damals erst 8 war, meinte zu mir, ach, das wäre aber schön. Und da musste ich ein bisschen lächeln, weil ich mir gedacht habe, okay, was meint er denn jetzt? Warum? Er hätte genauso gut sagen können, okay, wenn keiner mehr Geld hat, dann könnte sich ja auch keiner mehr was kaufen, das wäre ja blöd, dann wären wir ja sozusagen arm. Und das hat also eine kleine Diskussion zwischen uns ausgelöst, was sehr interessant war, weil mein Bruder, der wie gesagt viel Zeit mit seinem Handy verbringt, eigentlich auf solche Diskussionen und auch aufgrund seines Alters, er kann sich in dem Sinne gar nicht artikulieren. Meine Frage wäre jetzt, Meine Frage wäre jetzt, inwiefern sehen Sie denn eine Möglichkeit, auch als vielleicht Sie als Star Trek-Fan, wo liegt denn die Aktualität wirklich? Was könnte man wirklich, Sie haben ja die Filme kritisiert, was müsste denn gemacht werden, um wirklich aus dieser Serie, die sich ja über Jahrzehnte entwickelt hat und immer wieder sich neu erfunden hat und immer aktueller geworden ist, was müsste man denn in Folgen der Star Trek-Filme beziehungsweise auch in die neue Serie, die demnächst kommen wird, investieren, um sie wirklich wieder aktuell zu machen? Also was sind denn die Themen, die folgende Generationen beschäftigen werden?
Würde ich mich jetzt am liebsten wieder auf die Position zurückziehen, dass ich glücklicherweise keine Kulturschaffende bin, die sich dieser Frage stellen muss. Und diese sich, glaube ich, auch gerade sehr, sehr dringend stellen. Der Start der neuen Serie wurde verschoben, was kein gutes Zeichen ist. Das kann ich nicht beantworten. Und ich glaube, wer auch immer das beantworten kann, kann gerade verdammt viel Geld machen. Mich würde eher interessieren, was wir sozusagen vielleicht in kulturwissenschaftlichen Kontexten, aus denen ich komme, vielleicht aus Bildungskontexten, aus denen eigentlich hier im Raum kommen, was wir mit solchem Material anstellen können. Und ich glaube, da ist das halt ein gutes Beispiel. Und da ist Ihr kleiner Bruder, die Anekdote Ihres kleinen Bruders, ist total instruktiv, wie kleine Impulse dann ein Nachdenken anregen können, wenn ich sie richtig verstanden habe, was es sonst vielleicht nicht gegeben hat und was vielleicht auch irgendwie erstaunlich war im Familienkontext. Also es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann und auch nicht beantworten will, sondern sagen, dass aus meiner Perspektive, wir setzen uns mit dem kulturellen Material auseinander, was es gibt. Und da bin ich guter Hoffnung, dass uns das genug Stoff für Diskussionen geben wird.
Eine Frage hätten wir noch Zeit.
Also ich würde als Kulturwissenschaftler dann vielleicht aber doch nochmal das erweitern wollen, weil natürlich können wir trotzdem sagen, was vermissen wir denn in den Filmen? Das ist ja jetzt auch in Ihrem Beitrag nochmal deutlich geworden und Sie haben ganz kurz gestreift, dass die Frauenbilder zum Beispiel furchtbar sind. Und da wird es natürlich dann trotzdem politisch, weil wir sozusagen sagen, okay, das ist ein Defizit, der ist aber beschreibbar, beziehungsweise kommt da ein bestimmtes Weltbild, Frauenbild, was auch immer, zum Tragen, was hochproblematisch ist. Das können wir phänomenologisch anschauen, beschreibbar machen und dann kritisieren. Und dann ergibt sich ja schon sozusagen ein Blick, was wünschbar wäre.
Okay.
Also gerade im Bildungskontext wäre das dann nochmal sozusagen.
Okay. Ich würde vielleicht nochmal als ganz kurze Replik darauf, absolut, gehe ich völlig d'accord. Und habe das so im Prozess des Hinterfragens, den ich hier versucht habe, so exemplarisch durchzuspielen, habe ich das ja punktuell dann auch versucht zu machen, also gehen wir absolut d'accord. Im Prinzip, was ich gerne auch betonen würde, ist, dass eben auch Serienmaterial, was wir problematisch finden, gerade weil wir es problematisch finden, ganz besonders produktiv ist. Also letztendlich haben wir teilweise Glück, dass halt nicht alles wirklich so ist, wie wir es uns wünschen, weil wir dann einfach eine Plattform haben für kritische Diskussionen.